Der folgende Podcast der Kleinen Zeitung wird Ihnen präsentiert von Danisch-Teppiche. Teppiche fürs Leben seit 1968. Die Firma Danisch-Teppiche ist heute, nach 55 Jahren, eines der führenden Teppichfachgeschäfte Österreichs. In bereits dritter Generation verwöhnen wir unsere Kunden mit den schönsten Teppichen der Welt. Ob zu moderner Einrichtung oder zu klassischem Interieur. Danisch-Teppiche hat immer den passenden Teppich. Auch umfangreiche Teppichreinigung und Teppichreparatur zeichnet Danisch seit vielen Jahrzehnten als verlässlicher Partner aus. Besuchen Sie jetzt unser Geschäftslokal in Klagenfurt in der Schleppekurve und erleben Sie eine einmalige Auswahl an über 3000 handgefertigten Teppichen. Alle Infos zu unseren Produkten und Leistungen finden Sie auch auf danisch.at. Danisch Teppiche wünscht viel Spaß mit dem nachfolgenden Podcast der Kleinen Zeitung.
Newsroom der Kleinen Zeitung, heute zum letzten Wahlduell vor der Landtagswahl am 5. März. Zu Gast heute der amtierende Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ.
Schönen Nachmittag.
Und einer, der den Anspruch stellt, Landeshauptmann werden zu wollen, Gerhard Köfer vom Team Kärnten.
Ja, danke für die Einladung.
Ich würde gern gleich damit beginnen. Sie sind Chef einer Partei, die bei der letzten Wahl auf 5,6% der Stimmen gekommen ist. Umfragen sagen, dass es vielleicht so auf 10% raufgehen könnte oder knapp drüber. Ist der Anspruch auf den Landeshauptmannssessel irgendwie ein Anflug von Größenwahn?
Ja, das sehe ich nicht so. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder erlebt, man hat uns ja als Bewegung am Anfang belächelt, dann hat man uns bekämpft und heute hat man uns zur Kenntnis genommen oder zur Kenntnis zu nehmen. Das ist das eine. Wir haben auch im Spital an der Drau die Funktion des Landeshauptmanns, des Bürgermeisters und in Klagenfurt angestrebt und beide Male hat man uns attestiert, dass es ja überhaupt keine Chance gibt. Letztendlich ist die SPÖ in Klagenfurt und im Spital an der Drau mittlerweile gleich stark. Wir haben beide gleich viel Mandatare im Gemeinderat sitzen. Und um das geht es jetzt gar nicht. Es geht ja auch darum, dass es abseits der SPÖ Koalitionen geben kann, dies ermöglichen. Und wir haben es ja bei Kollegen Zernato gesehen im Jahr 1991 bis 1999, glaube ich, war er Landeshauptmann von Kärnten, auch von der kleinsten Fraktion.
Aber warum glauben Sie, dass der Herr Angerer zum Beispiel und der Herr Gruber Sie zum Landeshauptmann machen wollen?
Ja, warum glauben Sie, hat damals der Kollege Ambrosi, glaube ich, war es, oder Wagner, auch keine Ahnung, wer das damals war, eher Ambrosi, den Herrn Zernato zum Landeshauptmann gewählt? Das war ja auch nicht unbedingt die Ursprungsidee der SPÖ. Es hat sich die Situation so ergeben und jetzt schauen wir mal, was dabei herauskommt.
Herr Landeshauptmann, wie groß ist Ihre Angst vor so einer Koalition aus FPÖ, ÖVP, Team Kärnten gegen Sie?
Sie ist eine, die durch die Verfassung möglich ist. Das zeigt, wie prinzipiell grunddemokratisch die Verfassung, die wir damals unter SPÖ-Führung mit einer Zweidrittelmehrheit gemacht haben. Und sie reiht sich ein in die Möglichkeiten, dass der Kärntner Landtag nach der neuen Verfassungsreform sicherlich der mit Abstand die meisten demokratischen Rechte habende ist. Ich denke, dass Konkurrenz belebt, wenn Gerhard Köfer meint, auch den Landeshauptmann Anspruch zu stellen, dann ist das belebend. Auch Erwin Angerer möchte das. Ich möchte es auch, damit wir die Troika fertig haben. Und ich werde von meiner Seite her das Beste tun mit meinem Team.
Kommt Ihnen diese Ansage vom Herrn Köfer vielleicht sogar zugute, indem Sie sagen können, oh, da gibt es dieses Schreckgespenst aus Ihrer Sicht einer Koalition gegen die SPÖ und dass Sie dann Ihre Leute mobilisieren können?
Ich sehe kein Schreckgespenst in einem demokratischen, pluralistischen System, sondern ich nehme es als eine weitere Herausforderung sehr gerne an und ich versuche darzustellen, warum eine SPÖ-geführte Landesregierung auch unter einem SPÖ-Landeshauptmann für dieses Land wahrscheinlich die bessere Wahl ist.
Herr Köfer, Sie sind ja 2010 mit dem Versuch, SPÖ-Obmann in Kärnten zu werden, am Peter Kaiser auch gescheitert. Ist das immer noch das, was Sie antreibt, ihn jetzt vielleicht irgendwie herausfordern zu wollen oder als Landeshauptmann loszuwerden?
Es geht sich gar nicht darum, dass man jemand loswerden möchte. Wir kennen uns seit fast bald 40 Jahren. Das ist ja nicht der Fall. Im Jahr 2010 war es so, dass ich ja mit einigen Tricks, das muss man ja heute im Nachhinein auch so sehen, und das haben ja auch damals viele anwesende Delegierte so gesehen, die damals gepfiffen haben und erbost den Saal verlassen haben. Man hat mich damals ausgetrickst, das muss ich zur Kenntnis nehmen, ist klug gemacht worden. Man hat das Statut einfach geändert. Ich habe trotzdem meine 60% Zustimmung am Parteitag bekommen. Das war zu wenig, das nehme ich zur Kenntnis, und das Schicksal hat so gewollt, dass wir heute wieder hier sitzen, halt mit unterschiedlichen Parteien. Und ja, ich bin sehr froh, dass meine Bewegung jetzt auch sich etabliert hat in Kärnten. Also das war ja ein weiter Weg, das war nicht immer sehr einfach, aber wir haben es geschafft, und ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwo in einer Altpartei sitzt und irgendein Mandat anstrebt und schaut, dass das irgendwie über die Bühne geht. Das meine ich jetzt gar nicht im Landeshauptmann, sondern viele andere, sondern wir kämpfen wirklich täglich darum, an der Demokratie teilnehmen zu dürfen, und der Wähler erlaubt uns das.
Aber wie glaubwürdig sind Sie da? Sie sind seit Jahrzehnten Berufspolitiker und bezeichnen die anderen als Altparteien. Sie sind ja auch ein altgedienter Politiker. Also
ich rede jetzt von den Altparteien, ich rede jetzt von meinem Lebensalter. Natürlich ist die Erfahrung da. Ich mache schon sehr lange Politik, und ich glaube, ich mache sehr erfolgreiche Politik. Wo immer ich war, hat es nie Schulden gegeben. Als Bürgermeister haben wir einstimmige Beschlüsse gefasst über 5 Parteien hinweg, und ich habe nicht sehr einfache Mitbewerber gehabt. Das war der Herbert Haupt, der ja nicht wirklich entspannter Vizebürgermeister war über viele Jahre, und trotzdem ist es gelungen, über alle Parteien hinweg einstimmige Beschlüsse zu fassen, und was mir auch immer wichtig war, keine Schulden zu machen.
Sie reden gerne über Ämter kumulieren oder werfen das auch anderen vor. Wie ist das bei Ihnen genau? Sie sind Landtagsabgeordneter, Sie sind Bürgermeister. Beziehen Sie zusätzlich auch noch ein Gehalt als Parteimanager des Team Kärnten?
Also die Geschichte ist ja jetzt neu im Wahlkampf aufgetaucht. Ich beziehe keinen Cent als Parteimanager. Das war ursprünglich, bevor ich Bürgermeister geworden bin. Seit diesem Tag gibt es keinen einzigen Euro in diese Richtung. Und diese Gerüchte sind zwar vielleicht nicht einmal gut gemacht, aber sie sind offenbar erfolgreich. Wenn Sie mir das fragen, dann dürfte es auch hier angekommen sein.
Also es reichen Ihnen 2 Einkommen, Sie brauchen nicht die 3 Einkommen.
Das, auch die Diskussion gefällt mir ganz gut. Da müssen es alle Regierungsmitglieder fragen, auch diejenigen, die heute 35 Jahre alt sind, die bei weitem mehr Einkommen haben als ich. Ich habe genau dieses Einkommen, das man als Bürgermeister von Spital bekommt. Das hat auch mein Vorgänger ganz gleich viel bekommen, und die Leistung haben wir ja auch sehen dürfen jetzt beim Rechnungshofbericht. Und ich bekomme genau jeden Euro, den halt auch ein Landtagsabgeordneter bekommt, und teile dieses Schicksal mit dem Herrn Angerer als Nationalratbürgermeister. 10 Bürgermeister, glaube ich, gibt es im Landtag, die ebenfalls 2 Funktionen haben. Und es gibt keinen einzigen, glaube ich, Landtagsabgeordneten, der nicht einen zweiten Beruf dazu ebenso führt. Also Frage war gut, aber tut mir leid.
Herr Kaiser, was können Sie politisch lernen vom Gerhard Köfer?
Alles. Ich glaube, man lernt von jedem, der politisch engagiert und tätig ist, immer ein bisschen was. Ich versuche halt das Beste aus allem zu nehmen und es dann in mir und meinem Team zu vereinen. Ich glaube, dass er sehr gute Fähigkeiten hat. Er hat ein sehr engagiertes Auftreten. Ich hätte es halt am allerliebsten in meiner Partei gesehen.
Sie haben ja auch 2018 nach der Landtagswahl zumindest Sondierungsgespräche geführt. Warum ist es dann doch die ÖVP geworden und nicht der Herr Köfer?
Ich kann mich jetzt nicht mehr an die einzelnen Punkte zurückerinnern. Ich weiß aber, dass das Gespräch ein sehr antuendes war, dass wir gewisse Parallelitäten hatten, aber die letztliche Übereinstimmung möglicherweise auch darauf basierend, dass wir bereits eine Periode unter sehr, sehr schwierigen Aufräumarbeiten gemeinsam mit der ÖVP gehabt hatten. Das dürfte letztendlich dann auch den Ausschlag gegeben haben. Wobei, glaube ich, eines wichtig ist, wir haben in der Sozialdemokratie ein Verhandlungsteam, und wir haben die Teammeinung dann geprüft und sind mit der in die Entscheidungsfindung gegangen.
Aber es heißt immer wieder, es geht persönlich nicht zwischen Ihnen. Das würde nicht funktionieren in einer Koalition.
Das ist eine Bewertung von Dritten. Ich denke, ich bin so weit in meinem politischen Leben, und ich bin seit meinem 15. Lebensjahr, also fast das 50. Jahr, politisch aktiv, engagiert in unterschiedlichsten Bereichen. Ich bin fern davon, dass ich persönliche Abneigungen hege.
Können Sie sich vorstellen, mit dem Herrn Kaiser zu koalieren?
Ich habe gerade früher gesagt, wir kennen uns wahrscheinlich 40 Jahre, haben sehr lange gut zusammengearbeitet, uns trennen politische Ansichten ohne Zweifel, und von dem kann man sich ja jeden Tag davon überzeugen. Aber ich habe nichts gegen den Peter Kaiser als Person oder als Mensch, im Gegenteil. Warum? Wir beide haben bereits ein Lebensalter erreicht, das es uns erlaubt, eine gewisse Güte und Milde auszustrahlen, und das haben wir beide. Aber persönliche Animositäten, glaube ich, haben wir nicht.
Was können Sie vom Herrn Kaiser lernen?
Ja, was kann ich lernen? Ich kann von ihm lernen, wie man sehr viel an Repräsentationen mitnimmt in politischen Alltag. Ich bin jemand, der umsetzt, der gerne ein Projekt hat, das Projekt bearbeitet, umsetzt und sich dann über das Projekt freut. Das ist bei der SPÖ weniger, also da leben wir eher von den Ankündigungen. Aber die Umsetzung, was ich von ihm lernen kann, vielleicht, dass man sich mehr diszipliniert verhalten soll und so wie er dann Triathlon läuft, das schaffe ich bei weitem nicht. Mit 110 Kilo ist das eher ein sehr kurzer Triathlon, den ich da bestreiten würde.
Was Ihnen auch vorgeworfen wird, ist in gewisser Weise eine Wählertäuschung unter Anführungszeichen. Sie leben in Spital, sind Bürgermeister in Spital, beziehungsweise leben auch am Mildstädter See und treten jetzt als Spitzenkandidat in Klagenfurt an. Wie passt das zusammen?
Jetzt sagen Sie mir genau einen Wähler oder sagen Sie mir einen Wähler, der da getäuscht worden ist jetzt. Also ich bin ja nicht so, dass ich es erstens erlaubt, die Landtagswahlordnung, dass man kandidiert, wo immer man in Kärnten möchte. Das ist jetzt nichts Unanständiges. Es ist jetzt plötzlich bei mir unanständig. Der Kollege Angerer zum Beispiel kandidiert nirgends. Der hat ist überhaupt keiner auf Wahlkreisliste und da regt sich niemand auf. Klagenfurt ist mir irgendwie zur zweiten Heimat geworden durch meine Tätigkeit im Kärntner Landtag. Ich habe hier sehr viele Freunde. Ich habe auch hier sehr viele Unterstützer mit Christian Scheider an der Spitze. Warum soll ich nicht in Klagenfurt kandidieren können, wenn ich ohnehin die Hälfte der Woche in Klagenfurt verbringe? Das sehe ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Und dass sich da jemand getäuscht fühlt, das... Ja gut, der wird mich dann wahrscheinlich eh nicht unterstützen.
Stichwort Wählertäuschung, den Vorwurf gibt es unter Anführungszeichen auch an Sie, dass man sagt, dieser Wahlkampf ist total auf Peter Kaiser zugeschnitten und dann in 3, möglicherweise 4 Jahren oder schon 2 Jahren wird ein anderer aus der SPÖ dann Ihnen nachfolgen, ob das der Herr Fellner ist oder wer auch immer. Wie glaubwürdig sind Sie?
Ich kann nur das sagen, was ich immer wieder sage. Ich werde diese Periode fertig machen, wenn nicht etwas, und ich möchte das nicht öffentlich ausbreiten, ein Schicksalsschlag oder etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe, dann kann ich das nicht einhalten. Ansonsten, wenn meine Gesundheit passt, mache ich diese Periode, jedenfalls diese Periode fertig.
Sie glauben das nicht?
Ich habe das nicht zum Glauben, ich bin nicht der Arzt und auch kein Psychiater von Peter Kaiser. Wenn er das sagt, dann wird es so sein, also... Warum soll ich das anzweifeln?
Schauen wir in diesen Wahlkampf, bei Ihnen stark auf den Landeshauptmann zugeschnitten. Sie versuchen auch Ihre Erfolge aus den letzten Jahren zu verkaufen. Mit welchem Thema, glauben Sie, können Sie am meisten punkten?
Wir sind da sehr einfach gestrickt, weil wir dort ansetzen, wo die wesentlichsten Probleme an und für sich vorherrschen, das ist der Bereich der Arbeit und der Wirtschaft. Hier denke ich, haben wir in einem Daten- und Faktencheck 10 Jahre vor, zurück, jetzt und damit die Basis für die nächsten 5 Jahre legend, gute Ausgangspositionen geschaffen. Das Problem hat sich jetzt verquert. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, die es zu finden, auszubilden oder auch mit einem entsprechenden qualitativen Zuzug nach Österreich und Kärnten zu bringen gilt. Wir haben im Bildungsbereich Enormes vorangebracht, ob das jetzt der Bereich der Bildungszentren ist, ob es die entsprechende Beschlussfassung, übrigens ein Danke an alle im Kärntner Landtag vertretenen Parteien, dass man in der letzten Sitzung vor einer Wahl nicht in Positionskämpfe geht, sondern eines der zukunftsweisendsten Gesetze gemeinsam beschließt, nämlich die Novellierung des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes mit gerechten, gleichwertigen Zugang für alle von 0 bis 10 Jahren in die Bildungseinrichtungen. Wir haben auch im Bereich leistbares Leben derzeit wahrscheinlich für viele die größte Herausforderung versucht, in Ergänzung zu dem, was der Bund gemacht hat, auch weitere Maßnahmen zu setzen, Schlagwort Kärnten Bonus Plus und viele, viele Maßnahmen, die schon vorher getroffen worden sind. Ich sehe dem Mann einen Zeigefinger. Auch das Gesundheitssystem entsprechend zu halten, sowie eine Klimapolitik mit sozialen Anstrich zu geben und die Stärkung eines modernen, finanziell unabhängigen Sozialstaates, das sind die wichtigsten Punkte, die wir in Zukunft auch forcieren werden. Jedenfalls Schwerpunkte unseres Programmes für Kärnten 2028.
Ihnen ist es nicht genug, Sie fordern weitere Unterstützungszahlungen, Heizkostenzuschuss etc. fällt immer. Wo muss wirklich nachjustiert werden?
Naja, wir haben 100.000 armutsgefährdete Kärntner oder die von Armut betroffen sind. Das lässt sich ja nicht vom Tisch wischen. Die Tendenz ist täglich steigend. Das werden die jeden Tag mehr und das wird auch nach dem 6. März dann noch sehr viel mehr werden, wenn die ersten Stromrechnungen dann wirklich auch kommen werden. Und die nächsten Grauslichkeiten, die hier geplant sind, das ist das eine. Wir haben auch die höchste Pro-Kopf-Verschuldung Österreichs mit 6.418 Euro und auch Tendenz steigend. Wir steuern die nächsten beiden Jahre auf die bis dato unvorstellbare Summe von 5 Milliarden Euro neuer Schulden, einen Schuldenberg von 5 Milliarden Euro. Das ist ja etwas, das man nicht verschweigen kann. Wir machen die nächsten anderthalb Jahre 1,2 Milliarden neue Schulden dazu. Ich wüsste aber jetzt nicht wirklich ein Leuchtturmprojekt, wo man sagt, das haben wir geschafft in Kärnten. Das ist etwas, auf das wir besonders stolz sein können. Was wir natürlich auch massiv kritisieren, ist eben, dass es in diesem Land nur Jobs, Top-Jobs für Parteifreunde gibt. Und das muss sich der Peter Kaiser halt auch gefallen lassen, dass es eben die Partie ist und nicht die Partei, die da zum Zug kommt. Das ist das eine. Was mir
aber
auch
Parteibuchwirtschaft wo? Im Landesdienst?
Im Landesdienst.
Im Bildungsbereich oder wo?
Ja,
wo
vom Landesdienst, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Ich weiß nicht, welche Bereiche es da in ganz Kärnten gibt, aber in jedem Bereich. Also ich wüsste jetzt nicht, oder Sie können mir wahrscheinlich auch keinen sagen, der einen Top-Job in diesem Land bekommen hat, der nicht SPÖ-nahe war. Also da werden wir uns sehr schwer tun.
Herr Landeshauptmann, geht die SPÖ-Nähe vor der Qualifikation?
Nein, und ich würde damit sehr, sehr vielen guten Fachkräften in allen möglichen Bereichen, denken wir an den Vorstand der KAWEG, im Übrigen auch einstimmig beschlossen, auch mit den Stimmen vom in Kärnten, denken wir an den Landessportdirektor, bei der jeder und jeder weiß, wie sehr rund um die Uhr sich dafür engagiert. Ich glaube nicht, dass man von Haus aus, und wenn ich das letzte Wahlergebnis herannehme, 50%, nahezu 50% der Bevölkerung von Bewerbungen für wichtige Funktionen im Land ausschließen kann. Ich würde es eher so sehen, dass ich glaube, dass die Besten auch in den wesentlichen Funktionen sind. Das beweisen wir bei allen möglichen Ausschreibungen, Bewertungen und auch einstimmigen Entschließungen. Also ich sehe das eher gelassen. Und ich glaube nicht, dass Gerhard Köfer die Frau Hubmann meint oder den Herrn Neuschützer als die traditionellen SPÖ-Parteigänger, die exzellente Arbeit in meinen unmittelbaren Bereich leisten.
Ja Gott, aber jetzt von ihr reden wir jetzt nicht. Wir reden von jeder Abteilung mittlerweile, die nur rot besetzt wird. Und jetzt sage ich nochmal, mir geht es da gar nicht um die Personen. Die sind ohne Zweifel wahrscheinlich auch qualifiziert. Da gibt es auch gute Leute dabei. Denen tut man ja auch nichts Gutes, wenn man ihnen das rote Parteibuch umhängt. Aber Fakt ist, du wirst in dem Land nur etwas, wenn du bei der SPÖ bist. Und nicht einmal bei der SPÖ, sondern bei der Partei. Und dann bei der Partie. So, dann gehen wir aber weiter. Soweit waren wir ja noch nicht. Was mir noch wehtut eigentlich, ist, dass die SPÖ abgebogen ist in eine Richtung, die ich heute auch nicht verstehe. Heute vertritt man Millionäre, Spekulanten, Immobilien, Tycoons von mir aus, und vergisst auf 100.000 Armutsgefährdete. Da schmeißt man sich irgendwo ins Zeug und schaut, dass man denen irgendwie recht tut. Da geht schon längst immer mal am Flughafen bei dem Streit zwischen ÖVP und SPÖ. Das ist ja verkommt zu, ich sag's immer wieder, zu einer Posse, wo zwei Parteien sich streiten, die sich ursprünglich mit diesem Vertrag ja auch auseinandergesetzt haben. Die ÖVP ist doch am Tisch gesessen und hat diesen Vertrag ja mitgetragen. Heute tut sie so, als ob sie von dem keine Ahnung mehr hat, was da passiert ist. Fakt ist, da dürfte auch etwas passiert sein, was die ÖVP offenbar nicht bekommen hat oder an weiß ich nicht, an rhetorischer Zuwendung, sodass man sich heute so verhält. Das sind doch Dinge, die ÖVP bekämpft eigene Unternehmen, die eigenen Zahler von den Mitgliedsbeiträgen der Wirtschaftskammer und auf der anderen Seite vertritt die SPÖ Millionäre. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Zusammenhang, sollte sich wieder seines.
Zum Thema Flughafen kommen wir später noch. Aber wie passt das bei Ihnen zusammen, diese Forderung nach weiteren Unterstützungszahlungen? Sie waren ja auch. Sie haben ja auch sowas wie den Kärnten-Bonus gefordert, weisen auch immer wieder darauf hin. Aber wie passt das zusammen? Sie kritisieren, dass die Landesschulden stark steigen und trotzdem sagen Sie, die Unterstützungszahlungen, die das Land leistet, sind zu wenig. Wie passt das zusammen? Wo wollen Sie denn einsparen? Wie soll der Schuldenberg kleiner werden?
Das passt bestens zusammen, indem man Geld, das man ja ausgibt, anderwertig verwendet, dass man es umschichtet. Wir brauchen kein Fernsehstudio für den Landeshauptmann, das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine eigene Zeitung, wir brauchen auch keinen aufgeblähten Mitarbeiterstab, wir brauchen keinen Landespressedienst, der eigenartigerweise Landespressedienst heißt, aber für uns noch keine einzige Zeilen schreiben durfte. Okay. Wir brauchen auch keine Erhöhung der Politikergehälter. Wir können einsparen bei der Hälfte der Parteienförderung. Wir reden da von Millionenbeträgen.
Ja, aber bei der Parteienförderung, das rund 10 Millionen, mit der Halbierung wären wir dann bei 5 Millionen Euro.
Ja.
Mit 5 Millionen wird man aber diesen Milliarden-Schuldenberg auch nicht.
Ich rede jetzt gar nicht von Milliarden, ich rede von den 100.000, die man verstärkt bedienen sollte. Mir geht es um diese Leute, die im Winter nicht wissen, wie sie mit 10 Euro am Ende des Monats auskommen sollen. Ob sie Heizungen, die Heizung zahlen sollen oder ob sie Lebensmittel kaufen oder vielleicht noch einen Tank um 10 Euro füllen können. Um das geht es mir. Das sind genau diese Summen, die man dafür verwenden kann. Also das ist diese Repräsentations... Ja, weiß ich nicht, fast dieser Wahnsinn da irgendwo, ja, das ist das, was mir an der Sozialdemokratie wehtut. Sollte man vielleicht in eine andere Richtung wieder schwenken.
Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
Nix.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielleicht berechtigter Analyse, wo man Menschen mehr helfen kann, gepaart mit natürlich... populistischen und oppositionellen Angriffen gegen Regierende, das akzeptiere ich natürlich als Demokrat, möchte vielleicht nur zwei, drei Fakten dem entgegensetzen. Nehmen wir mal das Budget heran. Die Prognose war im mittelfristigen Finanzrahmen, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode eigentlich ein weitaus höheres Defizit gehabt haben. Faktum hätten. Faktum ist, wir haben in den Jahren, in denen wir nicht von Covid betroffen waren, immer Nettogebarungsüberschüsse im Budget, im Ablauf eines Budgetjahres produziert. Die Covid-Krise hat uns hineingerissen. Seitdem wir die Finanzverantwortung übernommen haben, haben wir einen sehr geringen Anstieg des Budgetdefizits, mit ausgelöst auch noch mit Zahlungen, Schulden und Haftungen aus der Vergangenheit. Mittlerweile sind wir statt bei den prognostizierten 5,1 Milliarden bei 3,8 Milliarden Schulden. Aber das entscheidende Faktum ist, und Gerhard, das habe ich schon ein paar Mal auch bei Budgetreden, bei Debatten gesagt, wir haben es geschafft, durch eine immense Strukturveränderung im letzten Jahrzehnt, danke allen Betrieben, Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass wir ein Bruttoregionalprodukt in der Größenordnung von derzeit 22 Milliarden haben. An dem gemessen, die Verschuldungsquote sind wir unter 20%. Das ist für eine Volkswirtschaft und für einen regionalen Bereich eine Gegenüberstellung, die zeigt, dass die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft gegenüber dem, was du an Ausgabenbereichen hast, in einer vernünftigen Relation steht, die bedienbar ist. Objektiv gesehen bewertet das Moody's als unsere Ratingagentur oder die Ratingagentur für die österreichischen Bundesländer und Staaten, dass wir ein ausgezeichnetes Rating haben. Wir waren auf Ramschniveau, als wir übernommen haben. Jetzt sind wir in der dritthöchsten Bonitätsstufe und haben damit, wenn es um Darlehensaufnahmen geht, bei steigenden Zinsen natürlich immense Vorteile. Zweitens, wir haben die Haftungen auf nahezu null reduziert. Das war das permanente Damoklesschwert, das die Volkswirtschaft Kärnten ihre Handlungsfähigkeit bedroht hat.
Und jetzt einmal, ich würde sagen, Sie haben schlecht verhandelt und sich vom Bund und der Bayerischen Landesbank über den Tisch ziehen lassen.
Wenn ein Brandleger, ein Brandstifter zuerst jene behindert, die löschen, nämlich die Feuerwehrleute, und dann einen Untersuchungsausschuss macht, um festzustellen und zu kritisieren, dass zu viel Wasser beim Löschen verbraucht worden ist, dann trifft das in etwa die Rolle der FPÖ in dieser Causa. Wir haben mit dem Vertrag 2016 auch ermöglicht, auch mit der Konstruktion des Kärntner Ausgleichsfonds, dass wir jetzt in die Lage versetzt werden, zwischen 280 und vielleicht ein paar Millionen mehr noch aus diesem Abwicklungserlössteigerungen zu bekommen und damit auch einen Nachhaltigkeitsfonds, das ist zumindest unsere Überlegung, in dem Land einzurichten, um manche der notwendigen klimapolitischen Energiewenden und damit Vergünstigungen der Preise für die Kärntner und Kärntner zu erreichen.
Trotzdem fordert auch der Landesrechnungshof immer wieder Strukturreformen in unterschiedlichen Bereichen, in der Verwaltung, im Gesundheits- und Pflegebereich, im Bildungsbereich. Wo sind diese Reformen?
Naja, wir folgen in etwa 85-90% der Empfehlungen des Landesrechnungshofs, aber mit Verlaub, auch manche dieser Empfehlungen sind so, dass es politisch ganz einfach eine andere Zielrichtung gibt und das ist auch legitim, der Rechnungshof hat zu kontrollieren. Aber wenn es politische Überlegungen gibt, eine Strategie oder eine Maßnahme anders einzusetzen, dann werden wir das auch machen, auch in einem kritischen Dialog mit dem Landesrechnungshof, den ich ob seiner Tätigkeit sehr schätze. Aber ich bitte auch eines mitzuverstehen, der Rechnungshof ist ein Instrument des Kärntner Landtages, deswegen äußere ich mich nicht jetzt in die einzelnen Prüfungsgegenstände, aber Faktum ist, dass wir vieles wahrnehmen, nicht alles, weil wir auch nicht immer von der Richtigkeit der Empfehlungen zu 100% überzeugt sind.
Vielleicht noch eine Replik zum konkreten Vorschlag, Halbierung der Parteienförderung, Reduktion der Politikergehälter.
Nicht Reduktion.
Oder einfrieren.
Also ich möchte jetzt gar nicht einmal auf diese Dinge im Einzelnen eingehen. Ich glaube, dass die Förderung an der Demokratie eine entsprechende Relation haben sollen. Aus meiner Sicht haben sie die. Ich glaube, dass die Entschädigungen, Gehälter, Bezahlungen für die Kärntner Landespolitik, die mit Abstand am geringsten in Gesamtösterreich sind. Wir hatten 14 Mal Nulllohnrunden. Das gibt es in keiner Branche, in der man sich das nur annähernd vorstellen könnte. Da gäbe es vehemente Widerstände. Was wir uns gut überlegen sollten, ist, dass wir solche Stützungen, wie wir sie jetzt haben, auch mit den Kärnten Bonus Plus und anderen weitgehenden Maßnahmen, denken Sie allein, was ein kostenfreier Kindergartenbesuch an Tausenden von Euro pro Familie, pro Kind spart. Wenn ich mir das alles anschaue, dann sind wir, glaube ich, schon auf einem guten, vernünftigen Weg. Das zeigen auch im Übrigen jetzt in der Wahlbewegung viele, viele Gespräche mit Menschen, die sich ausdrücklich auch sagen, dass man froh ist, dass wir mit so ruhiger Hand durch eine schwierige Zeit führen.
Der Herr Köfer schüttelt den Kopf.
Ich wäre jetzt fast eingeschlafen, weil von der Landeshauptmann, das stimmt ja jetzt nicht nur bedingt, was du da sagst. Also die Zahlen, was hast du gesagt, 85-90% vom Rechnungshof wird umgesetzt, stimmt ja einfach schlichtweg nicht. Das ist das eine. Zum Zweiten,
doch, das ist Rechnungshofbericht
auch zitiert. Nicht, dass, warum hat Kärnten noch unterm Strich das Glück, dass man, wie soll ich sagen, überhaupt noch zahlungsfähig ist. Das war der Grund deshalb, weil man die Wohnbauförderungsdarlehen zurückgenommen hat, zurückgekauft hat. Dass man da 25% Verlust hat, das ist das eine. Aber das war jetzt künstliches Geld geschaffen für die Budgets, das fällt ja jetzt die nächsten Jahre weg. Das ist ja das ganz große Problem der Frau Schaunig, mit dem sie zu kämpfen haben wird. Also wir zerstören unsere Einnahmequellen, mit denen wir kalkulieren und rechnen haben können, die wird es halt nicht mehr geben. Das ist das eine. Zum Zweiten muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass seit dem Amtsantritt im Jahr 2010 es ja eine Hochkonjunktur gegeben hat. Wir reden immer nur von Corona und wir reden von der Ukraine. Fakt ist, von 2010 bis 2018 hat die Wirtschaft geboomt, auch in Kärnten. Gott sei Dank, da gibt es viele gute, perfekte Unternehmen, die dafür sorgen, dass auch die Steuerleistung passt. Und denen gilt es auch mal Danke zu sagen dafür. Also man hat aber in der guten Zeit, und das war es jede Hausfrau, in der guten Zeit nicht dafür gesorgt, dass man irgendetwas zurücklegt oder sich Reserven schafft. Im Gegenteil, man hat einfach weitergewirtschaftet. Wir haben aber auch die Situation, dass es in Kärnten seit 10 Jahren, und das ist auch von mir ein berechtigter Vorwurf, immer wieder von eurer Seite gehört haben, billigerer Strom und die Mieten werden billiger. Die sind keinen einzigen Tag billiger geworden. Im Gegenteil, sind zum Teil jetzt wieder erhöht worden oder sind sogar stark erhöht worden im Laufe der letzten 10 Jahre. Wir im Spital, dort wo ich Bürgermeister bin, haben es geschafft, dass bei den gemeindeeigenen Wohnungen es zumindest eingefroren worden ist für 2 Jahre. Also das geht schon, wenn man will. Es geht aber nicht darum, dass man es ankündigt, sondern dass man es umsetzt. Und da hat auch die SPÖ Spital mitgearbeitet, das mitgetragen und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
Würde das auf Landesebene funktionieren?
Natürlich.
Wir haben die günstigsten Mieten österreichweit je Quadratmeter dadurch, dass wir in den genossenschaftlichen, gemeinnützigen Wohnbau sehr viel Geld über Wohnbauförderungsmittel fließen lassen und damit erreicht haben, dass auch das relativiert wird, was andere Mietwohnungen haben. Das ist der Mietwohnungsbereich und der ist aus meiner Sicht einer, wo man zeigen kann, dass man mit mittel- und langfristigen Maßnahmen sehr wohl vieles erreichen kann. Derzeit werden sogar die Quadratmetergrößen, die Wohnbaubedürfnisse neu angepasst, um es möglichst günstig zu halten. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, der in dem Zusammenhang, glaube ich, ganz entscheidend ist, ist, dass wir sehr wohl im Unterschied zu dem, wie es dargestellt worden ist, auch in wirtschaftlich besseren Jahren, die Höhepunkte sind ja 18, 19 gewesen, wo wir ja das höchste Wirtschaftswachstum erzielen konnten, weiß nicht, was man noch mehr erzielen soll, wir aber auch geschaut haben, dass wir in einer Relation sind, Wirtschaftsfähigkeit des Landes versus Verschuldung, und die ist konstant und teilweise sinkend. Im Vergleich dazu, wie wir beispielsweise auch die notwendigen Einsparungen getroffen haben. Nochmals, wir haben auch Budgetüberschüsse in dieser letzten Legislaturperiode nämlich 2-mal erwirtschaftet. Covid-Ausgaben und viele andere Ausgaben sind natürlich dann auch schlagend geworden und haben zu einer gewissen Veränderung, sowohl was die Wirtschaftskenndaten, Einnahmensituationen etc. geführt haben. Aber das Wirtschaften und die Finanzreferentin Schaunig hat einen exzellenten, weit, weit über die Landesgrenzen hinausgehenden, positive Leistung vollbracht, die auch anerkannt wird.
Naja, Gott, das ist, ja, wenn man das so sieht, also ist ja okay. Also wenn es dazu keine konkrete Frage gibt,
eine muss man so stehen. Eine Frage, der Herr Kaiser hat immer wieder gefordert oder den Vorschlag gebracht, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Ist das etwas, mit dem Sie sich anfreunden können?
Ja, natürlich. Das ist, was, man fordert etwas, man kann es ja auch tun, man kann es ja im Parlament einbringen. Man kann ja, ihr habt ja die Möglichkeiten im Parlament mit einer recht starken Fraktion. Ja, ich weiß schon, aber es ist nichts passiert. Man hört da einfach nicht drauf. Und
das sind einfach eine weitere Gießkannenförderung ohne soziale Staffelung?
Naja, wie willst du das staffeln, dass der...
Wenn ich das präzisieren darf, stimmt schon, du kannst deine Steuer nicht staffeln, da hat der Gerhard völlig recht, aber ich habe es immer in Verbindung gesehen mit einer amtlichen Preiskontrolle. Und es geht jetzt darum, was wir sogar gemeinsam immer wieder auch politisch bekunden, es geht darum, dass die Grundnahrungsmittel, und dazu zähle ich auch Hygieneartikel, die notwendig sind, dass die für alle leistbar sein müssen. Und wenn das nicht und im Schatten von verschiedenen Preiserhöhungen, Inflationen der Fall ist, dazu braucht es einer amtlichen Preisregulierung oder als Sofortmaßnahme eines Wegfalls für bestimmte Zeit gebunden an einen Preisindex, der steigt von der zusätzlichen Umsatzsteuer respektive Mehrwertsteuer. Das sind in Kombination beide Möglichkeiten, hängt davon ab, wie dramatisch die Situation ist.
Apropos Teuerung, wird der Strompreis in Kärnten nach der Landtagswahl ordentlich angehoben werden? Zum Beispiel außerhalb Kärntens ist die KELAG schon auf 27 Cent für die Kilowattstunde gegangen. Wartet sie damit in Kärnten, bis die Landtagswahl vorbei ist?
Das ist eine Entscheidung einer Kapitalgesellschaft. Darauf haben wir auf die Preisgestaltung, auf die Preisentwicklung keinen Einfluss. Wo wir, denke ich, sehr viel an Gesprächsebenen erreicht haben, ist, dass wir Gewinnüberschüsse, das letzte Mal im Jahr 2022, die Sonderdividende für den ersten Kärntenbonus verwendet haben. Ich denke, dass wir in nächster Zeit bei den Strompreisen schauen müssen, dass es hier zu keiner Überforderung kommt. Wir versuchen mit verschiedenen Programmen parallel dazu auch zu Stromsparmöglichkeiten zum Austausch teurer Energie- und Elektrogeräte in Gemeinsamkeit mit Keller, Caritas und anderen sozialen Vereinigungen Menschenhilfestellungen zu leisten. Letztendlich, denke ich, bedarf es, um wirklich in den Strompreis eingreifen zu können, nach der Liberalisierung des Strommarktes eines Aussetzens der Merit Order. Das ist der einzige wirkliche Weg, um direkter dirigieren zu können.
Ich sage mal ganz klar, ja, warum hat man nicht den Mut der Bevölkerung, die Wahrheit zu sagen, ja, er wird teurer. Er wird sogar wesentlich teurer und ich bin gerne bereit, jetzt mit dem Herrn Landeshauptmann oder mit wem auch immer hier im Raum, um eine Cremeschnitte zu wetten und dann Cappuccino, dass es so kommt. Aber das ist die Wahrheit und das sollte man auch vor der Wahl sagen, weil nach der Wahl ist es dann zu spät.
Können Sie nicht stärker auf die KELAG einwirken und sagen, ihr habt so einen hohen Anteil an Eigenproduktion, das kann nicht sein, dass die Strompreise für die Kärntnerinnen und Kärntner weiter steigen?
Wir sind im permanenten Austausch mit der KELAG, mit dem KELAG-Vorstand und weitaus mehr, als man es glaubt, weil wir ja auch wissen um die Situation, wie schwierig es für viele, viele Haushalte ist. Ich glaube nur, dass man eines akzeptieren muss, dass eine Aktiengesellschaft sich nicht an politische Wünsche hält und dass die Wünsche aller Politiker kennen kann, der sagt, bitte schön, erhöht mal die und die Preise. Diese Vorgabe wird es ja nicht geben. Und dass der Wille und die Position und die Leistbarkeit für uns ein wesentliches Element sind, ist völlig klar. Ich hätte nur ein paar andere Dinge sehr gerne auch in dem Zusammenhang mitgeregelt, nämlich die Umstände, dass wir die mit Abstand größten Netzkosten haben. Der Strompreis besteht ja aus drei Komponenten, den eigentlichen Stromproduktionspreis, den Netzpreis und der Steuer. An den Hebeln des Netzpreises und an den Hebel der Steuer kann man bundesweit zumindest drehen, an der Preisfindung als solches in einer Kapitalgesellschaft nicht, aber wir waren auch nicht diejenigen, die KELAG über Nacht mit Anteilen verkauft haben.
bleiben wir beim Thema Energie. Die Windkraft ist ein umstrittenes Thema. Es gibt einen Energiemasterplan, der 50 Windräder vorsieht. Sie, Herr Köfer, sprechen sich stark für noch mehr Windkraft in Kärnten aus oder mehr Windkraft in Kärnten?
Ja, haben Sie was falsch gelesen? Also wir sprechen uns auch für die Windkraft aus, aber nur auch.
Aber das heißt, wie viele Windräder sind für Sie vorstellbar? Soll es bei diesen 50 bleiben oder müssen das mehr werden?
Es müssen ja nicht einmal 50 werden. Also das ist das eine. Ich spreche mich eher für die Wasserkraft aus. Das ist mein Thema. Wir sprechen uns nicht gegen die Windkraft aus. Aber das 150, wie jetzt gefordert werden, ist ja illusorisch und würde das Land völlig zerstören.
Das Landschaftsbild. Es gibt jetzt im Metnitztal ein Projekt allein mit 44 Windrädern.
Mag sein, aber davon halte ich jetzt nichts. Also ich gehe einmal davon aus, dort wo es sinnvoll ist, ökologisch und... haben wir eh schon ein paar Mal besprochen, die Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Aber es muss aber auch der Naturschutz mit eingebunden werden. Es geht auch darum, inwieweit der Tourismus dadurch gefährdet wird. Das ist für mich ganz wichtig. Aber Windkraft ja, im geringen Ausmaß. Aber viel stärker sollte man in die Wasserkraft investieren, weil hier, das habe ich auch mit einem Experten, der Keller, vor wenigen Tagen gesprochen, der mir klar gesagt hat, dass die Innovation, was den technischen Bereich betrifft, absolut wünschenswert schlecht ist. Also man hat hier die Möglichkeiten, deutlich zu verbessern. Man kann die Effizienz verstärken und verbessern, wenn man hier investiert. Das wäre eher so mein Zugang und auch Photovoltaik auf Freiflächen, nämlich dort, wo in der Landwirtschaft die Flächen nicht gebraucht werden, speziell anhängen. Wo die Versicherung auch gewährleistet ist, das ist die Zukunft. Das, glaube ich, wird viel stärker der Fall sein müssen.
Aber heißt das bei der Wasserkraft, Sie wollen weitere Flüsse
verbauen? Nein, nicht verbauen. Die bestehenden Kraftwerke effizienter umrüsten. Die neue Technik erlaubt es, dass eben der Output größer ist, deutlich mehr möglich ist.
Ich habe ja schon angekündigt, wir werden sofort, sollten wir in Verantwortung sein, zu Beginn der nächsten Legislaturperiode, so wie in den beiden Perioden vorher, eine ganz, ganz rigorose Überprüfung des Energiemasterplans machen. Wir sind ja im Evaluierungsbereich bereits da. Für mich ist es völlig klar, dass wir einen vernünftigen Energiemix brauchen. Energiemix aus Wasser, Sonne, Wind, aber auch der Bioenergie, der Biomasse, das wird ganz wichtig sein. Ich sage nur als Schlagwort, auch Biogas wird einer jener Innovationsschritte sein müssen, wo es bereits im Südkärntner Bereich erste Versuche gibt. Also hier haben wir zusätzliche Ressourcen, die wir noch mit einbinden können. Die Größenordnungen, die Anzahl würde ich nicht quantitativ allein messen. Ich würde schauen, wie kann man in einem vernünftigen Mix auch die Jahreszeiten und unterschiedlichen Produktionsmöglichkeiten mit berücksichtigen und dann erst zu schauen, wo sind, der Gerhard hat völlig recht, Leistungssteigerung bereits vorhandener Einrichtungen, Verbauungen bzw. Kraftwerke möglich, wo kann man vernünftige Kombinationen eingehen, verweise auf eine Solarfelder, wo unterhalb auch noch gewisse Futtermittel anbaubar sind, also eine doppelte Nutzung. Und dann würde ich schon nach gewissen Prioritäten vorgehen, um jetzt diese Freiflächenthematik auf den Punkt zu bringen. Ich denke zuerst überall dort, wo versiegelt es noch mit entsprechenden Flächen benutzt werden kann, ist das zu machen. Bei Freiflächen muss man schauen, welche Größenordnungen braucht man und wo ist es wirklich so, dass dort nichts anderes mehr machen kann. Denn wir haben eines mit zu berücksichtigen, der Bodenversiegelung auch Einhalt zu gebieten. Und gestattet mir vielleicht einen etwas revolutionären Vorschlag, der mittlerweile auch schon ernsthaft diskutiert wurde und von mir schon ein paar Mal genannt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei diesen sogenannten Sichtschutz und all diesen Bereichen, wenn man Windkraftwerke aus Holz machen würde, dann wäre das eine sinnvolle Ergänzung mit lokaler Wertschöpfung, Produktion, Rohstoffen hier zu einem großen Teil. Und dort ansetzen, wo du bereits Erstverbauungen und Ähnliches hast. Das wären Überlegungen, die man schauen sollte. Ich würde vorschlagen, dass wir eine vernünftige Planung machen, wo solche Kraftwerke entstehen können, um damit auch eine Perspektive zu haben, die man dann im Kärntner Landtag, das ist die gesetzgebende Körperschaft, entsprechend diskutieren.
Aber warum ist die Windkraft in Kärnten so eine schwere Geburt? Jetzt gibt es diesen Energiemasterplan seit 7, 8 Jahren und wir haben 2 plus 6 Windräder, glaube ich.
Es ist einerseits die Verfahrensdauer eine, die, glaube ich, modernen Verfahrenstechniken und Überlegungen so nicht mehr entspricht. Und das ist keine Wertung, sondern das ist ein Faktum. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir hier ein bisschen einen unterschiedlichen und eigentlich standipede Standpunkt einnehmen, dafür oder dagegen. Ich glaube, man sollte sich hier gar nicht festlegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so manche energetischen Entwicklungen in einigen Jahren ganz anders gesehen werden. Wir erleben es jetzt gegen meinen Willen in vielen Bereichen bei einer Vergrünung der Atomkraft, die ich schwer bis gar nicht nachvollziehen kann.
Dann bleiben wir beim Thema dafür und dagegen und versuchen wir uns bitte auf die Zukunft zu konzentrieren. Flughafen Klagenfurt, Sie haben es vorher schon angesprochen. Wie soll es da weitergehen? Was ist Ihr Bild für die Zukunft des Flughafens?
Also es war ursprünglich der Wille aller Landtagsparteien, dass es in Klagenfurt einen Flughafen geben soll. Jetzt reden wir vom Flughafen. Da waren wir ursprünglich noch alle dafür. Dann hat es ein Vertragswerk gegeben, das damals die SPÖ mit der ÖVP gemeinsam verhandelt hat, mit dem Investor unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und es war unmöglich, auch nur irgendwo eine Silbe von diesem Vertrag zu kennen. Wir haben dann aber auch zum richtigen Zeitpunkt den Landesrechnungshof eingeschaltet und ersucht, dass eben dieser Vertrag auch mit untersucht werden sollte. Dieser Vertrag hat gröbste Mängel aufgewiesen, nämlich insofern, dass von 450 Parameter, die gefordert wurden, 170 oder 172 erfüllt wurden.
Das ist ja bekannt und
das wurde ist Ausschreibungsparameter.
Das ist ja bekannt und wurde vielfach kritisiert.
Das könnte nochmal wiederholt.
In die Zukunft zu richten. Den Vertrag, das werden wir ja nicht mehr rückgängig machen.
Das können wir nicht. Und jetzt haben wir eine Situation, die sehr verfahren erscheint, weil die ÖVP plötzlich 180 Grad an Salto rückwärts gemacht hat und gesagt, das ist ein tolles Wahlkampfthema. Wir sind jetzt plötzlich gegen den Flughafen. Jetzt gibt es eine Partei, die dafür ist, für den Investor kämpft und eine dagegen. So, wie sollen wir uns verhalten? Fakt ist, dass es man Grundstücke, wertvolle Grundstücke in Klagenfurt damit vermengt. Wir reden ja immer vom Flughafen, ob der 100.000 Passagiere haben soll oder nicht, weil gerade jetzt wird wieder eine Fluglinie zurückgezogen. Wir erleben, dass am 6. März am 6. März, einen Tag nach der Wahl, die nächste Fluglinie sich da hier verabschiedet.
Aber was ist Ihre Vision?
Meine Vision? Nein, gar nicht. Wir sollten alle Parteien an einen Tisch setzen, mit dem Investor in einen Raum sich zurückziehen, bis weißer Rauch aufgeht und schauen, was noch möglich ist, was zu retten ist.
Ich glaube, das würde der Herr Landeshauptmann auch unterschreiben.
Das habe ich ja jetzt nicht gesagt, dass er es nicht macht. Ich sage dann, es wäre meine Einladung dazu. So lange verhandelt, zu schauen, dass es für beide Seiten passt, auch für die ÖVP. Das ist die einzige Chance, die ich für den Flughafen in dieser Form noch sehe, für den Investor. Wenn das nicht der Fall sein sollte oder kann er sich bewegt in keine Richtung, dann gilt es, die Call-Option zu ziehen. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir den Flughafen, den wir ursprünglich auch betrieben haben und nicht so schlecht, weil da hat es 200.000 Passagiere gegeben, da hat es eine Abgangsdeckung von 500.000 Euro im Jahr gegeben, das hat jedes Hallenbad, jeder Gemeinde mehr Abgangsdeckung, als wie der Flughafen gehabt hat. Es gibt eine funktionierende, fast neue Landebahn. Also es sind schon Voraussetzungen geschaffen worden und der Investor scheint es nicht zu wollen oder nicht zu können. Das unterstelle ich ja gar nichts. Vielleicht probiert das ja auch wirklich, aber sich nur mehr auf wertvolle Grundstücke zurückzuziehen mit irgendwelchen Tricks, da schauen, dass man einen günstigen Preis erzielt und auf 99 Jahre zu brauchen, das ist keine Zukunft für Klagenfurt, für einen Flughafen. Daher mein Vorschlag, rein in gemeinsam in der Zimmer alle Parteien, alle Verantwortungsträger dieses Landes mit dem Investor und schauen, was dabei rauskommt.
Aber braucht Kärnten einen Flughafen?
Naja, was brauchen wir, haben einen. Und auf einen Flughafen, den es ja gibt, zu verzichten, wo es eine Anbindung zur Autobahn und zur Eisenbahn gibt, glaube ich, wäre grob fahrlässig. Schauen wir, dass wir aus dem Problem was machen und das wäre ja auch möglich. Also ich bin davon überzeugt.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das noch was wird mit dem Herrn Orasch?
Ich halte mich von Gefühl, Gemengelagen frei. Man muss nur den gesamten Aspekt sehen und da bin ich in vielen Bereichen beim Kollegen Köfer. Die Teilprivatisierung mit einer ganz bewussten starken Macht der öffentlichen Hand auch beibehalten für eine Infrastruktur war, dass die EU Beihilfenrechte vorgesehen hat, dass ab 2024 keine Beihilfen mehr ohne schwierigen Auf- und Prüfungsaufwand in einen Flughafen fließen können. Das heißt, auf den Punkt gebracht, wir hätten vom Land her nicht mehr das finanzieren können, was es an Abgängern oder mit der Stadt und Land in der Kärntner Flughafenbetriebsgesellschaft gegeben hat. Wir alle wussten, es sind Investitionen notwendig, um den Flughafen vor allem auch über den Non-Aviation-Bereich die Flugverbindungen mitfinanzieren zu können. Das ist überall bei allen Flughäfen auf der Welt so. Dann hat es eine Ausschreibung gegeben. Dort hat es dann letztendlich einen, den sogenannten Mehrheitseigentümer oder Investor gegeben.
Sie sind jetzt auch wieder in der Geschichte.
Man muss es kennen, um die jetzige Situation bewerten zu können. Und Faktum ist, dass wir derzeit eine Pattsituation haben, weil es offensichtlich unterschiedliche Interessen gibt. Wir haben einen Mehrheitseigentümer, der jetzt selbst in eine Fluglinie investiert, um den Flughafen in seiner Grundbestimmung zu haben. Da habe ich gesagt, ist es meine Aufgabe und auch mein klares Wollen, obwohl ich nicht zuständig bin, wenn diese Hub-Anbindungen im Sommerflugplan nicht funktionieren, dann wird die Call-Option, dann werden die Gespräche, was immer darüber passiert, anders geführt werden können, als jetzt, wo es eigentlich eine Pattstellung aus dem eigenen Bereich der Eigentümer gibt. Die KPV macht was anderes als der Mehrheitseigentümer. Und das ist ein untragbarer Zustand. Und wenn wir nicht auch noch aufgefordert vom Kollegen Köfer, ich mich eingemischt hätte im Jahr 2022 und wenigstens diese Gespräche vorangebracht hätte, die dann leider wieder gescheitert sind, weil man nicht in der Lage und willens ist zu verhandeln über Vertragsbestimmungen, dann ist das nicht der Fehler von anderen politischen Parteien, dann sind die, die dafür teuer bezahlt werden und auch ihre Aufgaben haben, denen nachzukommen, derzeit nicht dazu in der Lage. Kann diesen Vorschlag nach der Landtagswahl und die Clusters nicht hereinziehen, dazu ist der Flughafen viel zu wertvoll in die Wahlbewegung oder Wahlkampf oder in diese Maschinerie. Danach ist schnell an einem Tisch zu setzen. Wir werden sehen, mit Ende April muss der Flieger fliegen, muss das, was der Flughafen darstellt, auch seiner Bestimmung nachkommen, dann sehe ich Chancen. Aber wir werden uns alle endlich einmal in die gemeinsame Richtung bewegen müssen, um das zu erreichen, was wir brauchen, eine funktionierende Infrastruktur in einem Land, das eigentlich einen guten Aufwärtswind verspürt.
Aber das heißt auf den Punkt gebracht, wenn das Projekt Lilly Air scheitert, ziehen Sie die Call-Option?
Wenn es keine Flüge zu den Hubs geht, wer immer die macht, das ist mir egal. Es geht darum, dass Klagenfurt Anbindungen an die Internationalität hat. Das ist aus meiner Sicht bei einem bestehenden Flughafen wichtig. Und ich bitte auch einmal darüber, öffentlich nachzudenken, wie viel Kosten es bedeuten würden, wenn man einen Flughafen, so wie es zwei politische wahlwerbende Gruppierungen fordern, überhaupt als Flughafen auflöst. Man möge mal denken an die langfristigen Verträge, die man beispielsweise bei Hangar, Block und vielen anderen Einrichtungen hat. Gerhard Köfer und Peter Kaiser haben sich immer dafür eingesetzt, dass wir am Flughafen einen Hubschrauberstützpunkt mit permanenter Besetzung und Besatzung haben, weil wir das auch in Notsituationen in vielen anderen Bereichen brauchen. Man muss wirklich hier in dieser Hektik aufpassen, dass man nicht Kind mit Bart ausschüttet. Daher nochmal ganz klar, ich habe das auch im Übrigen schriftlich bekommen vom Mehrheitseigentümer, dass wir mit Sommerflugplan die von ihm gegebenen Versprechen realisieren werden. Und dann, glaube ich, sollte man dieses Zimmer mit dem berühmten weißen Rauch aufsuchen. Vielleicht ist nach der Wahl einiges leichter als vor der Wahl.
Bleiben wir noch bei einem Mobilitätsthema, die Choralmbahn. Im Zusammenhang damit wird auch die Forderung in den Raum gestellt nach einer eigenen Trasse für den Güterverkehr durch den Kärntner Zentralraum. Wie realistisch ist es wirklich, so eine Trasse zu bekommen?
Die Planung ist, glaube ich, das, was wir gemeinsam beschlossen haben. Diese Planung sollte erfolgen und ich habe damals unter dem Verkehrsminister Leichtfried, da waren wir alle, damals 6 Parteien, die im Kärntner Landtag vertreten waren, genauso wie alle Sozialpartner, Bürgermeister und, einer Meinung. Da sind wir auch jetzt noch. Dieser Antrag ist nicht entsprechend näher getreten worden. Unsere Forderung war Aufnahme der Projektion der Planungen in dem ÖPB-Rahmenprogramm 2025 bis 2040. Ich denke, es wird in absehbarer Zeit hier auch zu einem Gipfel mit der zuständigen Ministerin, mit der ÖPB kommen. Wir werden von dieser Forderung nicht zurücktreten. Sie ist immens wichtig, um zumindest Planungen einleiten zu können und schauen, wie andere Maßnahmen, die ja parallel dazu sich entwickeln, geräuscharme Güterzüge etc., wie sich das entwickelt. Aber eine Planung hat zu erfolgen. Das ist gemeinsame Konsensualität im Jahr 2017 und 2018 gewesen.
Glauben Sie das, dass es eine eigene Trasse geben wird?
Glaube ich nicht. Deshalb nicht, weil wir für einen für den Windrad 9 Jahre lang gebraucht haben, um eine Genehmigung zu bekommen. Und jetzt reden wir von Planungen bis zum Jahr 2040. Also ich glaube, dass das diese Absichtserklärungen, die sind absolut zu unterstützen, da sind wir ja nach wie vor dabei. Aber ich glaube nicht an die Politik in Wien und ich glaube auch nicht an diese Ministerin schon gar nicht, dass die irgendwelche Wege da einleiten wird, dass das irgendwann auf die Schiene kommen wird oder auf den Weg kommen wird. Davon gehe ich nicht aus. Man muss aufpassen, das sind Zusagen oder Absichtserklärungen. Da bin ich schon zu lange in diesem auch, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen Straßenbau tätig, dass ich weiß, dass aus heißer Luft da aus Wien nicht viel kommen wird. Die Unterstützung für Kärnten wird hier ausbleiben. Das muss man ganz offen sagen. Und man könnte vor der Wahl natürlich sagen, ja, wir werden da alles unternehmen. Aber wir haben schon so vieles gehört, was nicht umgesetzt worden ist aus diesem Bereich. Somit zweifle ich an der Aussage, was immer diese Ministerin dann auch sagen wird.
Wie wollen Sie dann die lärmgeplagten Menschen im Zentralraum unterstützen?
Ja, das ist die Gretchenfrage, die wir eigentlich schon viel früher hätten lösen müssen. Das geht nur, dass man irgendwo einen Lärmschutz errichtet im Bereich der Eisenbahn. Wir haben das auch im Spital gemacht. Wir haben auch damals wurden die Schienen ausgetauscht. Den technischen Vorteil kann ich jetzt gar nicht erklären. Aber es wurde für die Bevölkerung in diesem Bereich merkbar leiser. Das hat man in erster Linie mit dem Ausbau, ich weiß das technisch jetzt nicht. Aber Fakt ist, dass wir mit Lärmschutzwänden entlang der Strecke sehr gute Erfolge erzielt haben. Das ist machbar, das ist realistisch und alles andere ist für mich, ja.
Also das, was gesagt, die Lärmschutzwende ist eine Unabdingbarkeit, die ist auch jetzt schon entlang der Wörthersee-Trasse und gegebenenfalls zu erhöhen. Zweitens, die Flüsterschienen gepaart mit einem anderen Bahndammkörper erzielen entsprechende Dezibelsenkungen. Es hat ein Noise-Lab, also ein Lärmlaboratorium gegeben, wo jetzt, und da hoffe ich auch stark auf weitere Entwicklungen in der Europäischen Union, manche Länder haben es bereits realisiert, entsprechende klare Richtlinien für die Lärmerzeugung von Waggons etc. da haben. Wir haben noch sehr viele aus dem ehemaligen osteuropäischen Bereich hier gehört rigoros ausgetauscht, hier gehören Vorlagen, was die Verkehre insgesamt, und das betrifft nicht nur unsere Strecke europaweit, betrifft. Hier gibt es eigentlich schon sehr weitgehende Verhandlungen, denn eines muss uns klar sein, wenn wir jemals in der Lage sein wollen, Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene zu bringen, und das ist ja eigentlich unwidersprochene Grundhaltung in Gesamteuropa, dann werden wir auch die notwendigen Kapazitäten schaffen müssen und das ist die große Herausforderung der Zukunft.
Das muss man ein bisschen relativieren, das gibt es schon natürlich, aber nur für den Personenverkehr, für den Güterverkehr gibt es da leider noch gar nichts, die fahren immer noch mit den alten, wo immer der Waggon auch herkommt, aus Bulgarien, aus Polen oder aus dem Süden, die fahren ungebremst darüber. Aber Personenverkehr ist richtig. Ja.
Kommen wir zum Abschluss. Sollten Sie Landeshauptmann werden, ja. Was wäre Ihre erste Maßnahme?
Ich würde einen Kassasturz machen. Das, glaube ich, sollte jeder Nachfolger machen. Dieser Kassasturz würde dann auch zeigen, wo gibt es Schwachstellen, wo kann man ansetzen, an welchen Schrauben muss man noch drehen, dass man Kärnten verbessern kann. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele Stellschrauben. Ich würde alle meine, ich würde dem Kaiser Peter als stärksten Vertreter der stärksten Partei natürlich einladen zu einem Gespräch. Ich würde ihn so ein Koalitionsgespräch vielleicht auch einladen. Naja, Spaß beiseite. Es gibt einfach viele Dinge, die besprochen werden müssen. Da müssen eben alle Leute am Tisch. Das ist so mein Zugang zur Politik. Ich habe das im Spital seit vielen Jahren gemacht, seit Jahrzehnten eigentlich mittlerweile. Wir haben, ich sage, 98% einstimmige Beschlüsse, aber weil es halt ein besonderer Aufwand ist, sich mit allen zu beschäftigen, das würde ich machen. Es würde jeder seine Wertschätzung bekommen, seinen Stellenwert, jede Fraktion, so klein sie auch immer ist oder so groß sie auch ist. Das wären so meine ersten Zugänge. Und dann würden wir sagen, jetzt gibt es 3 Tage später geht's los. Also.
Gerhard, wir werden uns sehen, aber einladen will ich.
Ja, ist egal, wer einladet. Also.
Was tun Sie, sollten Sie Ihr Wahlziel nicht erreichen, also unter 40% Zustimmung fallen?
Dann werde ich das tun, was jeder verantwortungsvolle Parteivorsitzende tut, in seinen Gremien die nächsten Schritte besprechen und das jedenfalls nicht öffentlich diskutieren, sondern dort, wo es hingehört.
Wie viel Schuld würde dann die Bundesparteiobfrau an einer solchen Wahlniederlage tragen?
Keine.
Zum Abschluss noch eine Frage, die Sie dem Gerhard Köfer noch stellen möchten.
Jetzt bin ich völlig überrascht. Ich war auf alles gut vorbereitet, aber dass ich den Gerhard eine Frage stellen muss. Aber okay, ich stelle eine. Bereust du es, dass du, nämlich emotional, damals dich von der SPÖ getrennt hast?
Also die Frage, ob ich mich getrennt habe, das ist, es ist eine Grundhaltung. Ich bin ein sozialer Mensch. Ich bin demokratisch und sozial. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich noch ein Sozialdemokrat, wie es heute stattfindet, sein wollte oder sein möchte. Mir geht es darum, dass es den Leuten gut geht. Ich will nicht irgendjemandem sagen, er muss den Gürtel enger schnallen und vorhin gibt es schon kein Loch mehr dafür. Ich glaube, dass das mein Weg war, das war der richtige Weg und unabhängig zu sein von niemandem, auch nicht von einer Bundespartei, irgendwo Vorschriften zu bekommen, das ist etwas, was mir heute gut tut. Das tut, glaube ich, auch dann künftig dem Land gut und deswegen, glaube ich, bereue ich es nicht mehr bei der Partei zu sein. Also das Soziale wird man mir so nicht wegnehmen können.
Aber wäre es nicht ehrlich, den Menschen zu sagen, es ist Zeit, den Gürtel enger zu schnallen?
Das mag schon ehrlich sein, aber man muss alles dafür unternehmen, dass das nicht der Fall sein sollte, weil treffen tut es ja nur jene Leute, die ohnehin kein Loch mehr im Gürtel haben. Diejenigen, die noch weiß ich nicht, ein bisschen mehr Speck rund um die Hüften haben, auch wirtschaftlich, denen wird es jetzt nicht so nahe gehen, aber es gibt viele, die können einfach kein Gürtel mehr enger schnallen.
Dann haben Sie noch die letzte Frage an den Peter Kaiser.
Nein, das kann ich nicht fragen. Das war,
ich muss es ja nicht beantworten.
Wie viel Spaß macht es dir wirklich mit der für mich jetzt nicht unsympathischen Pamela Rendi-Wagner durchs Land ziehen zu müssen und wissen, dass eigentlich genau das Gegenteil bewirkt, was du gerne hättest?
Du wirst mir nicht glauben, aber es macht mir sehr viel Spaß. Die letzten Veranstaltungen, die wir gemeinsam haben, waren eigentlich immer von sehr, sehr positiver Gesamtstimmung getragen. Sie wirkt bei den Menschen besser, als es vielleicht für manche in der politischen, publizitären und journalistischen Betrachtung der Fall sein mag.
Dann sage ich den beiden Herren danke für den Besuch bei uns im Newsroom. Auf kleinezeitung.at und in der Printausgabe der Kleinen Zeitung finden Sie weiterhin alles rund um diese Landtagswahl am 5. März.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Eine Stunde. Genau.